Jakobus 2, 14 bis 26. Dein Glaube und deine Werke. Wie empfindest du die Wahrheit, wie sie uns in den Versammlungen und durch die Publikationen unserer Organisation vermittelt wird? Empfindest du die Belehrung, die uns im Glauben stärken soll, auch als Einengung und nicht als frei und frohmachend? Würdest du, wenn du könntest, am liebsten aufgrund dieser Art Belehrung aus deinem Glauben aussteigen, sprich die Versammlung verlassen, weil, so wie dir dein Glaube in Verbindung mit den Erfordernissen, die Gott angeblich an uns stellt, Angst macht? Empfindest du durch die Belehrung des treuen und verständigen Sklaven das Wort Gottes und seine Gebote wie ein Korsett, das dich erdrückt und dich ständig mit einem schlechten Gewissen herumlaufen lässt? Hast du ständig das Gefühl, ihm nicht zu genügen, kein guter Christ zu sein, dein angebliches Hingabegelübde nicht erfüllt zu haben und dich immer wieder die Angst beschleicht, ob du es wirklich schaffen kannst, Gottes Wohlgefallen zu erreichen? Diesen Zwiespalt, in dem sich viele unserer Brüder durch die nur auf Leistung ausgerichtete Belehrung befinden, möchten wir anhand des Jakobusbriefes betrachten. Wenn wir die Gedanken des Jüngers Jakobus zu dem Thema Glaubenswerke betrachten, erfahren wir, was Jakobus darunter verstand und vor allem, was Gott als Glaubenswerke von uns wirklich erwartet. Gott möchte uns nicht erdrücken und einengen. Seine Liebe kann und sollte uns in die Freiheit führen. Er sehnt sich danach, dass unsere Beziehung zu ihm nicht durch Versagensängste, sondern von Freude bestimmt wird. Seine Liebe nimmt uns diese Angst. Dort, wo wir uns geliebt wissen, können wir aufatmen und durchatmen, das Leben genießen, den Augenblick feiern und der Freude über Gott und das, was er uns schenkt, Raum geben. Losgelöst von der Liebe Gottes wären die Verse 14 bis 26 aus dem zweiten Kapitel des Jakobusbriefes wirklich erdrückend. Jakobus möchte uns jedoch in diesen Versen ermuntern, aus unserer Liebesbeziehung zu Gott zu leben und diese Liebesbeziehung auch konkret in unserem Alltag mitzunehmen und dort auszuleben. Jakobus sagt in seinem Brief Kapitel 2, 14 bis 24: Meine Brüder und Schwestern, was hat es für einen Wert, wenn jemand behauptet, ich vertraue auf Gott, ich habe Glauben, aber er hat keine guten Taten vorzuweisen? Kann der bloße Glaube ihn retten? Nehmt einmal an, bei euch gibt es einen Bruder oder eine Schwester, die nichts anzuziehen haben und hungern müssen. Was nützt es ihnen, wenn dann jemand von euch zu ihnen sagt, ich wünsche euch das Beste, ich hoffe, dass ihr euch warm anziehen und satt essen könnt, aber er gibt ihnen nicht, was sie zum Leben brauchen? Genauso ist es auch mit dem Glauben. Wenn er allein bleibt und aus ihm keine Taten hervorgehen, ist er tot. Ihr seht also, dass ein Mensch aufgrund seiner Taten von Gott als gerecht anerkannt wird und nicht schon durch bloßen Glauben. Genauso wie der menschliche Leib ohne den Lebensgeist tot ist, so ist auch der Glaube ohne entsprechende Taten tot. Wer sich der Liebe Gottes nicht gewiss ist, wer sich von Gott nicht wirklich geliebt und angenommen weiß, wird diese Verse falsch verstehen. Deshalb sollten wir hier einen kurzen Schnitt machen und uns dessen erst noch einmal bewusst werden. Wir alle, ich und du, sind von Gott geliebt. Wir können und müssen uns auch nicht seine Liebe erst verdienen, so wie es in den Belehrungen des treuen und verständigen Sklaven immer wieder durchklingt. Sie ist mir geschenkt. Gott liebt mich nicht aufgrund dessen, was ich tue oder leiste, sondern aufgrund dessen, was ich lebe oder wie ich lebe. Gott liebt uns zunächst, weil wir sind. Und er liebt uns so, wie wir sind, unvollkommen und der Sünde verfallen. Dennoch schaut er uns an und er freut sich über uns, wenn wir uns ihm im Glauben zuwenden und ihm vertrauen. Von daher ist seine Liebe uns gegenüber zunächst einmal bedingungslos und grenzenlos. Barmherzig und gnädig ist Jehova, groß ist seine Geduld und grenzenlos seine Liebe. Er beschuldigt uns nicht endlos und bleibt nicht immer zornig. Er bestraft uns nicht, wie wir es verdienen. Unsere Sünden und Verfehlungen zahlt er uns nicht heim. Denn so hoch wie der Himmel über der Erde ist, so groß ist seine Liebe zu allen, die ihm mit Ehrfurcht begegnen. Psalm 103, 8-10. Lasst uns lieben. Denn er hat uns zuerst, ohne Bedingung, geliebt. 1. Johannes 4, 19. Was will uns Jakobus also in seinem Brief sagen? Er will uns mit diesen Versen nicht den Marsch blasen, sondern auf die Füße helfen, zum alltäglichen Leben unserer Liebesbeziehung zum lebendigen Gott und zu unseren Mitmenschen. Im Gegensatz dazu werden wir durch die Belehrung des treuen und verständigen Sklaven immer wieder darauf ausgerichtet zu glauben, hauptsächlich durch den Einsatz im sogenannten Predigtdienst können wir unsere Liebe zu Gott und den Menschen wirklich unter Beweis stellen. Der Predigtdienst sollte das Wichtigste im Leben eines Christen sein, ist seine immer wiederkehrende Aussage. Predigen von Haus zu Haus, Zeitschriften, Traktate und Einladungen zu den Kongressen verteilen, wird in der Regel als wichtiger Glaubensdienst bewertet. Die gute Botschaft, so wie wir sie verstehen, sollen wir den Menschen bringen. Doch was ist das für eine Botschaft, die wir als gute Botschaft oder gute Nachricht bringen? Die Aussage, dass alle Probleme der Menschen durch das Königreich Gottes gelöst werden, ist im Ansatz wohl richtig, aber es ist nicht die eigentliche Botschaft, die Jesus und die Apostel den Menschen brachte, sondern die Botschaft, dass der Mensch durch Christus wieder vor Gott annehmbar ist. Dazu ist in dem Artikel »Welche gute Botschaft verkündigen wir wirklich?« bereits Näheres gesagt worden. Jesus hat uns vorgelebt, was er unter der Verkündigung der guten Botschaft verstand. Nicht allein die Belehrung und Worte des Trostes, sondern auch aktuelle Hilfe für die Menschen, die im Elend lebten. Er sagte nicht zu den Menschen, harrt in eurem Elend aus, denn bald kommt das Königreich Gottes und löst eure Probleme. Nein, er linderte die Not der Menschen bedingungslos, wo er ihnen begegnete. Und Jesus zog umher in ganz Galiläa, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen im Volk. Und die Kunde von ihm erscholl durch ganz Syrien. Und sie brachten zu ihm alle Kranken, mit mancherlei Leiden und Plagen behaftet, Besessene, Mondsüchtige und Gelähmte. Und er machte sie gesund. Und es folgte ihm eine große Menge aus Galiläa, aus den 10 Städten, aus Jerusalem, aus Judäa und von jenseits des Jordans. Matthäus 4,23. Gerne versucht man uns zu erklären, das Predigen mit Worten sei für Jesus das Wichtigste gewesen. Die guten Werke und Wunder seien nur Beiwerk, um die göttliche Herkunft Christi zu belegen. Doch dies ist nur zum Teil richtig. Jesus hatte tiefes Mitgefühl für die Menschen und half aus Liebe und um zu zeigen, wie Gott den Menschen gegenüber eingestellt war. Er half den Menschen ohne Forderungen oder Bedingungen zu stellen, sondern aus reiner Liebe. In einem Wachturmartikel vor einiger Zeit hatte man sich durchgerungen zuzugeben, dass das Predigen und gute Werke im Sinne der Nächstenliebe wie die beiden Flügel eines Vogels an Wichtigkeit zu bewerten sind. Doch zurück zu dem Brief des Jakobus. Er beginnt diesen Abschnitt über Glauben und Werke mit einer rhetorischen Frage. Was nützt es, wenn einer sagt, er habe Glauben, aber es fehlen die Werke? Kann etwa der Glaube ihn retten? Da ist also einer, der sagt, ich bin ein Zeuge Jehovas, ein Christ und ich glaube an Jesus Christus. Er strengt sich im Predigtdienst an, ist Pionier und versucht seine 70 Stunden zu erreichen. Er muss halbtags arbeiten, hat Aufgaben in Verbindung mit den Zusammenkünften zu erfüllen und sicherlich auch noch private Probleme und Schwierigkeiten zu lösen. Und das war's? Mehr kann man nicht von seinem Glauben spüren und sehen? Er mag zwar in unseren Augen als ein reifer Diener Jehovas gelten, aber in Wahrheit ist er nur ein praktizierender Funktionär der Organisation. Lautstark bekennt er sich zu Jesus, hat aber in Wirklichkeit keine Zeit mehr, wirkliche Nächstenliebe zu leben und lebt in Wahrheit alltäglich ohne sie. Beim Christsein geht es um eine wirkliche Lebens- und Liebesbeziehung zu Gott und den Menschen und nicht um eine theoretische Zustimmung und Verbreitung von bestimmten Glaubens- und Lehrsätzen. Christsein meint mehr als nur mit bestimmten Glaubensaussagen übereinzustimmen. Glauben meint mehr als nur Menschen mit Worten die Botschaft Christi zu vermitteln. Und Glauben meint auch mehr als nur etwas nicht Beweisbares für möglich zu halten. Was sollte uns der Begriff Glaube bedeuten? Wenn man in der Bibel dem Begriff Glauben nachgeht, stellt man fest, dass für die Schreiber der Bibel Glauben mehr ist. In diesem Wort stecken auch die Worte Vertrauen und Treue. Ich glaube dir. Hast du das auch schon einmal einem Menschen gesagt? Und was haben wir damit gemeint? Wir möchten damit zum Ausdruck bringen, du, ich vertraue dir. Ich verlasse mich fest darauf, dass das, was du mir sagst, stimmt. Ich bin davon überzeugt, dass du mich nicht anlügst, sondern dass du mir die Wahrheit sagst. Ich glaube dir. Ich vertraue dir. Ich verlasse mich auf dich und dein Wort. Merken wir, dass dieser Begriff Glaube viel mehr ist als ein bloßes Nichtwissen? Wenn ich also sage, Jesus Christus, ich glaube an dich, sage ich damit zugleich, ich will dir lebenslang vertrauen und ich vertraue dir mein gesamtes Leben an. Ich will dir treu sein und ich verlasse mich auf dich und dein Wort. Aus diesem Grund wird Jakobus so massiv. Deshalb hinterfragt er unseren Glauben, wenn er sich nicht im Alltag unseres Lebens zeigt. Weil Christsein mehr ist, als nur theoretisch richtigen Sätzen zuzustimmen. So fordert er uns zum ganzheitlichen Christsein heraus, zum Glauben, der alltäglich und damit lebendig wird. Oder mit seinen Worten, zum Glauben, dem die Werke folgen. Denn Glaube ohne Werke ist tot. Wozu Jakobus uns hier auf- und herausfordert, ist eigentlich eine ganz normale und natürliche Sache. Wenn ein Mensch Christus nachfolgt, sollte er auch dementsprechend als Christ leben. Und das nicht nur dadurch, dass man im Predigtdienst steht oder in die Versammlung geht, sondern tagtäglich und rund um die Uhr. Manch einer von uns Brüdern wird nun sagen, ja, das lehrt uns der treue und verständige Sklave doch auch immer wieder. Das ist richtig, gelehrt wird es. Aber was wird gelebt? Wer gilt als beispielhafter Christ? Nur die Berichtskarte ist der erste Maßstab, um zu beurteilen, ob du als reifer Christ angesehen wirst oder nicht. Zahlen, Zeiteinsatz und Literaturabgabe zählen als Glaubensbeweise. Bist du Pionier, Ältester, Dienstamtgehilfe oder eifriger Verkünder? Oder strebst du nach Vorrechten, sprich Funktionen in der Organisation? Das ist es, wonach gefragt wird. Aber für seine Brüder auch in Notzeiten eine praktische Hilfe zu sein, spielt kaum eine Rolle in der Beurteilung, obwohl ja gerade diese Anforderungen für Älteste und Dienstamtgehilfen vom Apostel Paulus im 1. Timotheus 3 erwähnt werden. Allerdings muss ein solcher Mann ein vorbildliches Leben führen, keinen Anstoß erregen, ihn muss Gastfreundschaft auszeichnen und er soll andere gut im Glauben unterweisen können. Weder ein Trinker sein, noch gewalttätig oder streitsüchtig. Vielmehr soll er gütig und friedfertig seine Arbeit tun und nicht am Geld hängen. Ein Gemeindeleiter soll auch bei Nichtchristen in einem guten Ruf stehen, damit er nicht ins Gerede kommt und der Teufel ihn so zu Fall bringen kann. Ehrlich und glaubwürdig in ihrem Reden und so weiter. Aber wird denn nicht jeder Diener anhand dieser Kriterien der Bibel beurteilt, bevor er ernannt wird? In der Regel schon, doch wenn seine Berichtskarte nicht genug Predigtdienste aufweist, werden diese Kriterien erst gar nicht geprüft. Von daher ist es auch sehr zweifelhaft, ob die Ernennung wirklich durch den Heiligen Geist legitimiert wird oder ob hier nicht die Vorgaben einer Organisation eine größere Rolle spielen. Dass Jakobus sich hier in seinem Brief 13 Verse lang zum Thema ganzheitliches Christsein auslässt und die Art, wie er das tut, machen deutlich, dass das, was natürlich und normal im Leben eines Christen sein sollte, bei vielen Christen, auch bei uns Zeugen Jehovas, noch lange nicht normal und schon gar nicht alltäglich ist. Wenn wir den Text aus Jakobus 2, 14 bis 26 mit Römer 3 vergleichen, gewinnen wir den Eindruck, als wenn Paulus und Jakobus sich absolut widersprechen. Paulus sagt, der Mensch wird gerecht und ohne des Gesetzes Werke allein durch den Glauben. Römer 3, 28. Jakobus dagegen sagt, der Mensch wird durch die Werke gerecht, nicht durch Glauben allein. Jakobus 2, 24. Dem Buchstaben nach lassen sich Jakobus und Paulus nicht vereinigen. Wir müssen schon, um beide verstehen zu können und nicht gegeneinander auszuspielen, danach fragen, um was es einerseits Paulus und andererseits Jakobus ging. Oder deutlicher gesagt, in welche Situation hinein hat Paulus geschrieben und in welche Situation Jakobus? Dann lässt sich feststellen, dass Paulus es mit Menschen zu tun gehabt hat, die vom jüdischen Denken herkamen und der Meinung waren, das Einhalten bestimmter Ordnungen und Gebote verschaffen mir freien Zutritt zu Gott. Diesen sagt Paulus, allein der Glaube. Auch in unserer Organisation wird der Gedanke des jüdischen Denkens insofern gelehrt, als dass wir durch Zeiteinsatz und Leistungen für das Werk Gottes unsere Erlösung bewirken könnten. Jakobus dagegen hatte es mit Menschen zu tun, die es scheinbar mit der Gnade Gottes etwas zu leicht nahmen, mit einem verweltlichten und verweichlichten Christsein. Diesen sagt Jakobus: Der Glaube muss praktische Auswirkungen haben, wenn es sich um wirklichen Glauben handeln soll. Doch Jakobus spricht nicht von Aktivitäten im Sinne von Zeiteinsatz und Leistungen für das angebliche Werk Gottes, die sich eigentlich als das Werk für eine menschliche Organisation erweisen. Erst gestern sagte mir ein Bruder, wie dankbar er doch sei, dass der treue und verständige Sklave ihm jetzt die Möglichkeit gebe, mit 30 Stunden Zeiteinsatz als Hilfspionier für Jehova tätig sein zu können. Wie traurig, dass Menschen in ihrem Denken und Handeln Gott gegenüber so manipuliert werden können. Warum muss mir erst der Sklave eine Möglichkeit geben? Was hindert den Bruder auch ohne diese Vorgaben einfach 30 Stunden zu predigen, wenn er es möchte? Nein, Jakobus spricht von Werken der Nächstenliebe, nicht wie Paulus von Gesetzeswerken. Oder anders gesagt, Jakobus setzt nicht bei Römer 3, sondern bei Römer 12 ein. Dort schreibt nämlich sogar Paulus: Angesichts des Erbarmens Gottes ermahne ich euch, euch selbst als lebendiges und heiliges Opfer darzubringen, das Gott gefällt. Das ist für euch der wahre und angemessene Gottesdienst. Römer 12, 1. Beiden, Paulus und Jakobus, geht es also um ganzheitliches Christsein, um Glauben, der sich tagtäglich im Alltag des Lebens zeigt. Jakobus geht es nicht darum, dass sich Christen theologisch und biblisch richtig ausdrücken können, sondern dass sie ihren Glauben ausleben. Um es auf den Punkt zu bringen, ihm ist es wichtiger, dass man ganzheitlich und tagtäglich mit Jesus als Christ lebt und nicht, dass man weiß, wie viele Kapitel das Buch Hiob hat oder ob man ein bestimmtes Studienprogramm, einen Studierabend absolviert hat oder die Vorbereitung auf die einzelnen Zusammenkünfte. Natürlich ist es nicht verkehrt, sich Wissen anzueignen. Aber das Wissen macht uns nicht zu besseren Menschen oder Christen. Für Jakobus ist Christsein nicht die Anhäufung von richtigen Erkenntnissen und Wissen, sondern Lebens- und Liebesbeziehung zu Gott und Jesus Christus und zu den Menschen. In den Versen 15 und 16 wird er massiv und konkret. Was hat einer davon, der ohne Kleider und ohne Nahrung ist, wenn ihr ihm fromme Worte mit auf dem Weg gebt, ohne ihn allerdings mit dem Notwendigen zu versorgen? Einem Hungernden nichts zu essen zu geben, ihm aber stattdessen zu sagen, Gott segne dich, ist Gotteslästerung, ist toter Glaube. Ich denke, da sind wir uns alle einig. Jakobus wählt in diesen beiden Versen ein Beispiel, das exemplarisch für alle möglichen Situationen steht. Statt einem Hungernden könnte auch ein Bruder gemeint sein, der Alkoholiker ist. Statt einem ohne Kleidung auch ein psychisch kranker Bruder oder Mensch. Fromme Worte ohne praktische Taten, sagt Jakobus, sind toter Glaube. Jakobus ist massiv und er hinterfragt unser Christsein schonungslos. Der könnte aus unserer Zeit des Pluralismus und der vielen Meinungen stammen. Der eine sagt, er hat Glauben. Der andere sagt, er hat Werke. Soll doch ein jeder so leben und denken, wie er es meint. Jakobus greift diesen scheinbaren Einwand auf und wieder fordert er uns heraus: Zeig mir deinen Glauben ohne Werke, und dann zeige ich dir meinen Glauben aufgrund der Werke. Du glaubst, so argumentiert er im 19. Vers weiter, es gibt nur einen Gott, und damit hast du recht. Das glauben auch die Dämonen, und sie zittern. Hier wird noch einmal deutlich, dass für Jakobus Glauben mehr ist, als nur einen Glaubens- und Lehrsatz zuzustimmen. Selbst die Dämonen glauben an Gott. Aber dieser Glaube, dieses reine Wissen, diese theoretische Kenntnis bewirkt gar nichts. Im Gegenteil, ein theoretischer Kopfglaube schafft nur Angst, bewirkt nur Zittern. Glaube ohne Werke ist nutzlos, Theorie ohne Praxis leblos. Wer seine Glaubenswerke nur im Predigtdienst und im regelmäßigen Besuchen der Zusammenkünfte sieht, verkümmert im Alltag des Lebens. Glauben ist also mehr als nur theoretisch davon überzeugt zu sein, dass Jesus Christus für uns gestorben und auferstanden ist. Glauben bedeutet, mit dem auferstandenen und gegenwärtigen Jesus tagtäglich zu leben, ihm zu vertrauen im Alltag, ihm jeden einzelnen Tag anzuvertrauen und ihm treu zu sein. Christsein ist mehr als nur eine Art Glaubensbekenntnis, überzeugend mitsprechen zu können. In den Versen 21 bis 23 wird uns Abraham als Beispiel für ganzheitlichen Glauben vorgestellt. Er hat sogar seinen Sohn als praktisches Opfer auf den Altar gelegt. Im praktischen Leben des Abraham zeigte sich sein Glaube. Und Jakobus folgert daraus im 24. Vers: Ihr seht, dass der Mensch aufgrund seiner Werke gerecht wird, nicht durch den Glauben allein. Im folgenden Vers greift Jakobus ein weiteres Beispiel auf: der ganzheitliche Glaube der Hure Rahab. Wie ein vierfacher Paukenschlag klingt seine massive Forderung nach ganzheitlichem Christsein. Vers 17: So ist auch der Glaube für sich allein tot, wenn er nicht Glaubenswerke der Liebe vorzuweisen hat. Vers 17: Willst du also einsehen, du unvernünftiger Mensch, dass dieser Glaube nutzlos ist? Mit diesen massiven Sätzen will Jakobus uns nicht fertig machen, sondern zum ganzheitlichen Glauben und Leben verhelfen. Es geht um praktischen Glauben. Es geht um tagtäglichen und alltäglichen Glauben. Genau dafür ist Jakobus 2 geschrieben, um uns wieder wachzurütteln, um uns aufzuwecken. Es geht um ein wirkliches Miteinander mit Christus und nicht um ein Nebeneinander. Es geht um ein wirkliches Miteinander mit Christus und nicht um ein Nebeneinander. Es geht darum, dass wir mit ihm zusammen tagtäglich leben und ihm die Gestaltung unseres Lebens überlassen. An dieser Stelle sollte jetzt sicherlich kein Appell kommen, wie es in unserem Wachturm-Artikeln dann so üblich ist, in dem aufgelistet wird, was jeder Einzelne jetzt zu tun hat. Dafür sind Menschen und Christen zu unterschiedlich. Jeder von uns lebt zu einmalig und einzigartig in seiner Beziehung zu Gott. Christen tragen keine Uniform. Sie leben ihren Glauben bunt und unterschiedlich. Es gibt kein Rezept für ganzheitliches Christsein und tagtäglichen Glauben. Man nehme erstens und tue zweitens und lasse drittens. Jeder von uns lebt sein ganz eigenes Christsein. Deshalb kann und gibt es kein Rezept für gelebten Glauben. Jetzt ist jeder Einzelne von uns ganz persönlich aufgefordert, darüber nachzudenken, wo sein Glaube praktischer, lebendiger und alltäglicher werden kann und sollte. Für den einen kann die Antwort lauten, sich am Abend vom Fernseher wegzuwenden und zum freien gemeinsamen Gedankenaustausch mit seiner Familie über seine Glaubensfragen zu wenden. Für einen anderen kann es bedeuten, in dieser Woche endlich einmal den immer wieder aufgeschobenen Besuch durchzuführen. Für einen dritten kann es bedeuten, in einem Bereich der Versammlung aktiv mitzuarbeiten. Und es kann natürlich auch bedeuten, seinem Nachbarn oder Mitmenschen die Botschaft Christi durch Wort und Tat zu verkündigen, ohne an einen Berichtszettel zu denken oder daran, dass er nun wieder ein regelmäßiger Verkünder ist. Es geht bei den von Jakobus geforderten Werken nicht um irgendwelche Dinge, die ich als guter Christ erfüllen muss, sondern einzig und allein um ein Leben als Christ, das nicht in der Theorie stecken bleiben kann, sondern im Alltag gelebt werden will. Wer sich wirklich von Gott geliebt fühlt und weiß, dass Jehova Gott uns liebt, obwohl wir seine gerechten Anforderungen nicht erfüllen können, wird aus dieser Liebe heraus sein Leben gestalten. Nur die Liebe lässt uns leben, was wir glauben. Das Leben wird dadurch nicht einfacher, aber spannender und bunter, aufregender und unberechenbarer. Seine Liebe stellt alles auf den Kopf. Seine Liebe führt in die Freiheit. Seine Liebe lässt unser Herz schneller schlagen. Seine Liebe lässt uns aufatmen und macht uns froh. Nur seine Liebe lässt uns leben, was wir glauben. Ohne Liebe verkommt der Glaube zum leeren Standpunkt.